Hast du dich schon mal gefragt, ob Privatschulen eigentlich nur was für Reiche sind? Genau um dieses Thema geht's heute in meiner ersten Einzelfolge hier bei uns im Evolution Podcast. Ja, das Thema Privatschule, öffentliches Schulsystem hier in Amerika ist tatsächlich eins, womit ich mich zusammen mit meinem Mann ganz intensiv befasst habe, als wir dann so kurz vor der, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, Einschulung waren. Das ist natürlich hier auch in den USA von der Zeit her ein bisschen verschieden. Ja, also wenn man überlegt, dass in Deutschland die Kinder in den Kindergarten gehen, dann ist mit so 5, 6 Jahren Vorschule und dann mit 7 in den meisten Fällen kommen sie dann in die erste Klasse und lernen dann dort richtig lesen, schreiben, rechnen, alles, ne, was wir eben auch so gelernt haben in dem Alter. Und hier in den USA ist das ja doch tatsächlich ganz anders. Hier ist das Schulsystem schon eigentlich in den Kindergarten mit integriert, sodass die Kinder schon sehr früh lernen zu lesen, zu buchstabieren, schon die ersten Schreibübungen machen, wenn sie 4,5 oder 5 Jahre alt sind. Und das hat mir ein bisschen aufgestoßen, muss ich sagen, als wir unsere Tochter damals, als sie mit 6 Wochen kam, sie ja schon in die Kinderkrippe sozusagen. Und das war eigentlich in dem Kindergarten so ein spezieller Raum, wo 2 kubanische Mamas oder Omas in dem Falle saßen, die sich den ganzen Tag um die kleinen Babys gekümmert haben. Und da es ja hier in den USA eben keinen Mutterschutz in der Form gibt und auch keine Elternzeit und ich in meiner Firma, in der ich gearbeitet habe, keine bezahlte Mutterschaftszeit hatte, mussten wir halt unsere Kleine schon sehr, sehr früh mit 6 Wochen dort in die Betreuung geben. Das hat natürlich das Mama-Herz gebrochen, kann man sich sicher vorstellen. Aber die Dinge sind eben so, wie sie sind. Und auch wenn man sich gerne anders gewünscht hätte, war es eben einfach so, ja. Und ich hatte so eine ganz, romantische Vorstellung von dem, wie das dort im Kindergarten sein wird, eben weil ich das noch von mir selber kenne. Ich habe tatsächlich noch Erinnerungen an meine Kindergartenzeit und muss sagen, dass ich das immer als sehr schön empfunden habe. Da wurde viel gebastelt, viel gespielt, wir waren viel draußen. Es gab Frühsport, Gymnastik, solche Sachen schon im Kindergarten auch. Und ich dachte so, naja, wenn sie dann jetzt so quasi dann irgendwann anfängt zu krabbeln und zu laufen, dann werden die sich halt auch mit den Kindern irgendwie beschäftigen. Das war dann aber nicht der Fall. Also es war tatsächlich so, dass diese Kinderkrippe, als sie dann von der Kinderkrippe in den Kindergarten übergegangen ist, wirklich so eine Art, ja, ich setze das Kind hin und überlasse es sich selbst. Es gibt dann irgendwie feste Snackzeiten, aber dass man sich wirklich intensiv mit den Kindern beschäftigt, das gab es eben nicht wirklich, ja. Und an dem Punkt haben wir uns überlegt, also irgendwie finden wir das ein bisschen bisschen seltsam und es hat nicht so dem entsprochen, wie wir uns das eben vorgestellt hatten und gewünscht haben, dass das Kind ein bisschen eine individuellere Betreuung bekommt. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen, okay, als sie dann ein bisschen älter war, also so 1,5 Jahre ungefähr, dass es dann schon anfing mit, das ist der Buchstabe A, das ist der Buchstabe B, das ist die Zahl 10 und dann auch gleich zweisprachig. Also im Sinne von Deutsch und Spanisch, was ja vollkommen okay ist, aber das war schon sehr so ein bisschen stundenplanmäßig, ging das schon so in Richtung Vorschule, wo ich mir so dachte, Moment mal, irgendwie die Kinder sind Kinder, um durch Spielen zu lernen und das hat für mich alles nicht zusammengepasst und immer wenn ich das am Wochenende in den FaceTime Konvos mit meinen Eltern, denen das erzählt habe, da sind denen immer fast die Augen rausgefallen, so wieso lernt die jetzt schon irgendwie das Alphabet, die ist doch gerade mal 2. Und dann haben wir eben begonnen, uns so ein bisschen zu informieren, was es hier für Möglichkeiten gibt in den USA, Vorschule zu machen, Kindergarten zu machen, wie funktioniert das mit dem Schulsystem? Irgendwann kommt man ja an den Punkt, früher oder später, wenn das Kind hier erst geboren wurde, muss man sich damit beschäftigen. Manche von euch bringen die Kinder schon mit in der Auswanderung, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, ja, weil die ja schon durch ein gewisses Bildungssystem auch durchgegangen sind. Und sorry, wenn ihr meine Katze gerade im Hintergrund miauen hört. Ich habe irgendwie verpasst, die heute aus meinem Büro rauszuschmeißen und deswegen, ja, laufen die jetzt hier einmal quer über den Schreibtisch. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir wirklich dann mal angefangen haben zu recherchieren und zu gucken, was für Möglichkeiten gibt es denn hier in den USA. Und da stellt sich natürlich als allererstes gleich mal die Entscheidung, tust du dein Kind in eine Privatschule, tust du dein Kind in das öffentliche Schulsystem, und dann gibt es ja noch irgendwie so eine Mischform, das ist die Charter School, wo es quasi wie so eine Art, ja, Privatschulanstrich hat, aber eigentlich ist es doch auch öffentlich. Und da war ich auch erstmal ein bisschen überfordert zu dem Zeitpunkt dann und dachte mir so, oh Gott, wie soll man denn hier überhaupt eine Entscheidung treffen? Und dann natürlich, ne, also initial habe ich gedacht, so Mensch, Privatschule wäre schon toll. Und dann kam aber gleich irgendwie so ein Gedanke, der sagt, das ist nur für Reiche. So, man hat ja irgendwie so eine gelernte, oder das heißt nicht gelernt, aber so eine Vorstellung von dem, was Privatschule ist, weil man irgendwie so denkt, das ist nur was für privilegierte, reiche Menschen und da sind, gehen nur versnobte Kinder hin und alles irgendwie, ja, was nicht in Frage kommt, was ich mir sowieso nicht leisten kann. Und dann hatten wir aber ein befreundetes Ehepaar, die hatten ein Kind im gleichen Alter und die sagten, Mensch, hier gibt es sogar eine Montessori-Schule, die ist privat, die machen auch schon Early Childhood Education, also ab 2 Jahren aufwärts. Und da ist deren Tochter hingegangen und dann habe ich gedacht, so Mensch, okay, das ist irgendwie mal so ein erster Anhaltspunkt, ohne dass ich mich zu dem Zeitpunkt schon mit Montessori in irgendeiner Form beschäftigt hatte, habe ich gesagt, okay, das gucken wir uns mal an. Und dann hatten wir dort einen Besichtigungstermin, wir sind hingegangen und da habe ich dann eigentlich das, was ich ursprünglich mir vorgestellt hatte, vorgefunden, nämlich, dass sich relativ viele Betreuer um relativ wenig Kinder kümmern, dass es eine sehr individuelle Beziehung gibt zwischen den Kindern und den Erziehern und dass die Kinder halt sehr viel experimentieren konnten, ausprobieren konnten und eben durch das Spiel mit unterschiedlichen Materialien automatisch gelernt haben, damit umzugehen. Und was ich ganz beeindruckend fand, war diese Life Skills, ja, also dass den Kindern dort beigebracht wurde, wie du einen Spiegel putzt, wie du Besteck polierst, die konnten den Tisch decken. Also es wurde sehr viel auf Selbstbestimmtheit gesetzt, ja, dass das Kind also ganz frei und selbstständig lernen kann, ohne dass ständig jemand daneben steht und sagt, aber das musst du so machen und nein, das hast du falsch gemacht und jetzt macht man das so, sondern die Kinder durften einfach sein. Und das fand ich so schön. Da haben wir gesagt, da überlegen wir überhaupt nicht lange. Und da soll die unbedingt, unsere Walli soll unbedingt da in die Montessori-Schule gehen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht mit den Kosten beschäftigt. Und dann kam der große Hammer. Man muss dazu sagen, wir haben damals noch in Florida gewohnt und natürlich sind die Preisverhältnisse in jedem Bundesstaat anders, in jedem County anders, ne, je nachdem, wo man eben ist, ist da eine große Varianz drin. Also was ich jetzt sage in Bezug auf Preise, ist nicht stellvertretend querbeet für alle, sondern das ist eben diese eine spezielle Schule in Florida, auf die Valentina zuerst gegangen ist. Und da waren wir schon bei fast 2000 Dollar im Monat nur für diese Schule. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir machen das irgendwie möglich. Und so für den Kontext, wir sind jetzt nicht mit einem großen Geldbeutel hierher gekommen und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt und haben auch immer noch nicht den riesen, mega großen Geldbeutel, wo man sagt, ne, 2000 Dollar mehr oder weniger im Monat tut uns nicht weh, sondern das war schon eher eine Entscheidung, kaufen wir ein Haus oder geben wir unser Kind in die Privatschule. Und unsere Auffassung ist halt, dass die Ausbildung des Kindes ist eine Investition in die Zukunft, das Leben dieses Kindes, was so essentiell ist, dass wir gesagt haben, das ist ein Investment in Anführungsstrichen, ja, was sich lohnt. Da sind wir gerne bereit, auf das Hauseigentum zu verzichten und schicken eben das Kind dann da auf die Privatschule. Und das war hands down wirklich die beste Entscheidung, die wir für uns treffen können. Das soll jetzt auch keine Generalisierung sein, dass irgendwie jetzt jedes Kind in eine Privatschule gehen soll. Überhaupt nicht. Es gibt auch Kinder, für die ist das vielleicht nichts. Das ist ja auch von Kind zu Kind ganz unterschiedlich. Aber das ist einfach nur jetzt mal so ein persönlicher Erfahrungsbericht von mir und wie wir so dieses in die Schule kommen hier erlebt haben und wie wir halt jetzt so langsam auch sehen, wo sie, jetzt wird sie 7, jetzt ist sie schon ein paar Jahre in dieser Montessori-Pädagogik in einer Privatschule und wir haben auch zwischenzeitlich die Schulen gewechselt, weil wir dann von Florida nach Georgia gezogen sind. Und auch da war es ganz wichtig, dass wir wieder eine Montessori-Schule finden. Und es war tatsächlich, bevor mein Mann hier einen Job hatte und bevor wir wussten, wo wir hinziehen, habe ich gesagt, wir suchen jetzt erst die Schule und danach gucken wir dann, ne, wo wohnt man und wo geht man da zur Arbeit. Und zur Not hat man halt eine Fahrtzeit. Aber dann ist das so. Das ist man ja hier eh gewöhnt. Ne? Alles ist ja sowieso weiter weg. Genau, und so haben wir im Prinzip auch mal so einen Schulwechsel durchgemacht. Und ich wollte jetzt einfach mal in dieser Folge auch diese Erfahrung teilen, warum ich Montessori so gut finde, weil wenn man hierher kommt, ist natürlich das Einfachste immer erstmal zu sagen, man tut das Kind in das öffentliche Schulsystem. Sicherlich, again, die Preisfrage ist dann die nächste, die sich auch stellt, klar. Und wenn man vielleicht mehrere Kinder hat, ist es auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn du jetzt wie wir nur ein Einzelkind hast. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine Überlegung wert, einfach mal zu gucken, was für andere Arten von Educational Systems sozusagen oder Bildungsansätzen gibt es denn. Und falls ihr von Montessori noch nichts gehört habt oder irgendwie nur so eine grobe Vorstellung davon habt, dann ist das jetzt vielleicht mal ganz, ganz spannend. Dieser Erfahrungsbericht sich einfach mal anzuhören. Und deswegen würde ich einfach mal ganz kurz so einen Abriss geben, was Montessori eigentlich ist, weil jeder spricht oder viele sprechen davon und viele Schulen sagen, sie sind Montessori-Schulen, aber das Ding ist, es gibt keine wirkliche Zertifizierung in der Form oder also Zertifizierung gibt es schon für die Lehrer, aber es gibt jetzt keine Marke, die sagt, nur wenn du das und das und das erfüllst, darfst du dich Montessori nennen, sondern jeder darf sich Montessori-Schule nennen, wenn es Elemente gibt, die aus der Montessori-Pädagogik übernommen wurden. Und da muss man halt schon mal aufpassen, und das ist halt auch wirklich ein gut gemeinter Rat und Tipp, da gibt es so eine Webseite von Montessori-Pädagogik, wo alle Institutionen draufstehen, die wirklich nach Montessori zertifiziert sind, damit man da also auch den Unterschied feststellen kann. Den Link dazu findet ihr dann in der Folgenbeschreibung. Und das ist also erstmal das wichtigste Kriterium zu gucken, ist es wirklich eine Montessori-Schule, bei der die Lehrkräfte auch zertifiziert sind und wie streng halten die sich an das Modell. Ja, also ich habe da auch aus der eigenen Erfahrung jetzt diese Unterscheidungsbeispiele, dass in Florida war das so, zwar schon Montessori, also sehr nah an dem, was Dr. Montessori auch geteacht hat und woraus das Konzept besteht, aber es war jetzt nicht irgendwie so zu 100% to the T, so wie es im Lehrbuch steht. Da waren schon viele Dinge dabei, dass man zum Beispiel Feiertage gefeiert hat. Das ist so ein Ding in der Montessori-Pädagogik, dass man sagt, also man bleibt immer bei der Realität und Feiertage, das sind halt was, die sind ja teilweise aus religiösen Hintergründen, die sind teilweise aus kommerziellen Hintergründen. Ich sage nur Valentinstag und Muttertag zum Beispiel, ne? Und dann hat man eben diese religiösen Feiertage wie jetzt Weihnachten oder auch in den USA immer sehr präsent eben Hanukkah, ne? Und es gibt so diese Unterschiede und da sagt man einfach Montessori, Bildung und Lernen ist das eine und Feste feiern nach religiöser Überzeugung das andere. Das darf dann zu Hause gemacht werden, aber das gehört nicht in die Schule und deswegen gibt es dort auch keine irgendwie Valentine's Cards, die da ausgetauscht werden oder zu Halloween gibt es keine Kostümparaden und zu Weihnachten keine Wichteleien oder sowas, sondern das ist halt wirklich, die Kinder sollen sich auf das Lernen konzentrieren, aber in einer Form, was eben selbstbestimmt ist, sodass die Freiheit haben, wirklich ihre Aktivitäten und Lernwege selbst zu wählen innerhalb von einem vorbereiteten Umfeld. Ja, und dann gibt es eben auch das Prinzip, alles muss aus oder sollte so gut wie möglich aus Naturmaterialien sein. Also man findet ganz oft Holzmöbel in den Montessori-Einrichtungen, kleine Blumenvasen, die auf den Tischen stehen, wo die Kinder dann selbst gepflückte oder selbst zusammengestellte kleine Blumensträuße reinstellen. Die haben richtige Plates, also richtige Teller, richtiges Besteck, die decken den Tisch, die essen zusammen, die räumen selbstständig ab, die räumen selbstständig in die Spülmaschine ein, die helfen, ihre Snacks vorzubereiten. Also es ist wirklich ganz viel auf, das Kind ist ein kleiner Mensch, der auch schon was kann und wir dürfen ihm ruhig auch was zutrauen. Und es geht dann natürlich auch darum, die Konzentration der Kinder zu fördern, ja, dass sie eben, ja, dass also diese Materialien, mit denen die Kinder arbeiten, die sind meistens auf so kleinen Tabletts in Regalen und dann können die da hingehen und sich eben je nach Schwierigkeitsgrad was raussuchen, das dürfen die auch selbst entscheiden. Und dann ist eben nur das, was auf diesem Tablett ist, das, womit sich das Kind beschäftigt und nicht mit tausend anderen Sachen noch drumherum. Und dieser begrenzte Raum auf diesem Tablett fördert halt extrem die Konzentration und Aufmerksamkeit und dass die Kinder auch lernen, etwas von vorne bis hinten zu Ende zu führen, was also diese Executive Skills sozusagen, was uns ja im Erwachsenenalter, ich merke das bei mir, was mir extrem schwer fällt, weil ich das nie gelernt habe, das war nie Fokus meiner frühkindlichen Prägung, irgendwie zu sagen, wenn du jetzt was anfängst, dann machst du es auch zu Ende und dass man lernt, schon früh Projekte quasi zu planen und das finde ich halt einfach an dieser Montessori-Pädagogik so wahnsinnig spannend, dass du wirklich diesen individualisierten Ansatz hast und auch die Bedürfnisse von jedem einzelnen Kind berücksichtigt werden und das ist auch was, wo wir jetzt vor kurzem eine Erfahrung hatten, wo jetzt zum Beispiel im Mai die Klasse von meiner Tochter, die fährt jetzt auf Klassenfahrt das erste Mal, eine Nachtübernachtung, also auch das erste Mal von zu Hause weg. Und mein Kind war am Anfang erst sehr verhalten. Dann gab es einen Elternabend, wo die Kinder auch alle, bei jedem Elternabend dürfen die Kinder auch dabei sein und die hören dann auch, was die Eltern oder was die Lehrer zu sagen haben und wie so eine, also die lernen dadurch Konversation und Austausch und konstruktive Gespräche. Und ja, dann nach diesem Elternabend rief mich dann die Lehrerin an und sagte, ja, sie wollte mir nur mitteilen, dass die Valentina jetzt also nicht mit auf Klassenfahrt fahren kann, weil sie emotional noch nicht so weit ist. Ne? Und das haben sie halt im Täglichen beobachtet und haben dann halt sich im der Lehrerschaft sozusagen beraten und sie haben eben gesagt, ne, es ist halt wichtig, dass das Kind sich wohlfühlt, weil die wollen, dass das für das Kind eine gute und schöne Erfahrung wird und wenn sie halt das Gefühl haben, dass wenn es in der Schule mal zu Situationen kommt, wo das Kind halt vielleicht noch nicht, sag ich mal, ganz so die Emotionen regulieren kann, wie es jetzt in dem Alter vielleicht schon sein sollte oder, sag ich mal, wo der Durchschnitt der Klasse liegt, sagen wir es mal so, dann sprechen sie halt auch mal Empfehlungen aus, die dann heißen, okay, dein Kind kann erst nächstes Jahr mit auf Klassenfahrt, ist einfach für alle das Beste, inklusive für das Kind selbst, weil man will keine traumatisierenden Erfahrungen schaffen. Und da war ich, im ersten Moment war ich irgendwie total niedergeschlagen, weil man fühlt sich ja auch immer so, wie jetzt habe ich irgendwie als Mama versagt, ne? Und dann habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen und dachte mir so, nee, die hat recht, weil ich kenne es noch aus meiner eigenen Kindheit, dass es teilweise Erfahrungen gab, wo ich mir dachte, oh, ich glaube, da war ich noch ein bisschen zu jung für und ich hätte vielleicht noch nicht irgendwie 3 Nächte im Schullandheim übernachten sollen und mich dann jede Nacht vor Heimweh irgendwie ins Kissen geweint. Und das finde ich eben ganz toll, dass es wirklich aufs Kind speziell eingegangen wird. Und ich könnte Stunden, also ihr merkt schon, ich komme hier gar nicht irgendwie zum Luft holen, weil ich wirklich, ich bin da so von überzeugt, dass es so ein tolles Bildungskonzept ist oder ein Bildungsansatz. Und was ich noch sagen wollte als Letztes, was ich auch so wichtig finde, gerade für Kinder der heutigen Generation, wo ja auch so viel Information im Internet ist und es ist so viele Möglichkeiten, was die später mal machen können. Die werden Berufe machen, die gibt's heute noch gar nicht. Da haben wir heute noch gar keine Vorstellung dafür. Und gerade auch hier in den USA ist ja auch so der Umgang mit Geld ein wichtiger. Ich meine, das ist überall wichtig zu wissen, aber ich finde halt gerade hier so dieses mal schnell in Consumer Debt kommen, weil irgendwie dir 1000 Kreditkarten angeboten werden und solche Dinge, das ist schon was, wo ich finde, da kann man mal mit einem extra Fokus drauf gucken. Und in der Schule wird es gemacht, die haben ein kleines Schülerunternehmen, was die betreiben, wo am Anfang des Schuljahres sind die Lehrer sozusagen die Investoren und dann müssen sich die Schüler der Mittelschule, also die Schule, wo sie jetzt ist, die geht von 3 Jahren bis, jetzt muss ich überlegen, bis 14. Genauso, bis dann so quasi der Übergang zur Highschool stattfindet. Also Elementary und Middle School sind zusammengefasst. Und die Middle School-Schüler, die jetzt, sag ich mal, in der 8. und 9. Klasse sind, die können dann tatsächlich sich bewerben für die General Manager Position in diesem Unternehmen. Und dann suchen die Lehrer sozusagen als Investoren einen General Manager aus. Und dann müssen sich alle anderen Kinder in der Klasse bei dem GM für verschiedene Positionen bewerben, ne? Also zum Beispiel Einkauf, Verkauf, Produktion, Marketing, Buchhaltung, da gibt es also dann die verschiedensten Positionen, die es jetzt in einem echten, realen Unternehmen auch gäbe. Und das ist eben, also es ist ein Coffeeshop, den die da betreiben, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Und der ist auch auf Profit ausgelegt, weil die haben nämlich auch Tiere in dieser Montessori-Schule. Die haben 2 Esel, die haben einen großen Hühnerstall, die haben 2 Schildkröten, 3 Lizards, die haben einen Hasen, eine Katze und jeder Klassenraum hat noch ein Aquarium und die ganze Schule besteht aus 55 Kindern über alle Altersstufen hinweg insgesamt. Also sehr, 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 sehr klein. Und ja, und jedenfalls in diesem Schülercafé wird dann richtig produktiv gearbeitet. Die Kinder müssen sich ein Menü überlegen. Dann gibt's jeden zweiten Freitag ein Drive-Thru-Coffee, wo man eben am Tag vorher seine Bestellung einreicht. Und dann kann man mit dem Auto dann beim School-Drop-Off fährt man dann noch an einem extra Tisch vorbei, wo dann deine Bestellung schon auf dich wartet und dann geben die das aus. Manchmal machen sie auch einen Sit-Down-Coffee, wo dann der Klassenraum umgebaut wird und dann sitzen da alle Familien zusammen und frühstücken, bevor die Schule losgeht. Und das ist total faszinierend zu sehen. Ich bin jedes Mal so fasziniert und so begeistert, wenn ich sehe, wo die Reise hingeht, weil es ja doch so ein längerer Prozess ist, ne? Die bearbeiten das Kind lernt, das Kind entwickelt sich und dann sieht man, wo das am Ende hinführt. Und das ist immer so wirklich echt inspirierend zu sehen, finde ich, dass du dann da Kinder hast, die irgendwie so 7., 8., 9. Klasse und die handeln dann da vollkommen selbstverständlich mit einer Selbstsicherheit diese Unternehmung irgendwie Schülercafé und alles, was an Profit hängen bleibt, wird dann für die Nahrungsmittel der Tiere benutzt. Wenn das dann alles abgedeckt ist und immer noch was über ist, dann können die dann davon auch mal irgendwie in so einen Trampolinpark gehen oder irgendwie sonst sich was Gutes tun als Klassengemeinschaft. Und ich finde das einfach nur so wahnsinnig spannend und toll, wie die Kinder da ermutigt werden, selber aktiv zu sein, selber zu planen, involviert sind. Die machen jetzt auch schon in der Grundschule Ausflüge außerhalb der vier Wände der Klasse. Da werden die zum Einkaufen geschickt mit einer Lehrerin zu Fuß. Die Kinder laufen vorne weg, die Lehrerin hinten dran. Nicht so wie das bei uns war, der Lehrer vorne weg, sondern hier, da führen die Kinder an. Weil die einfach auch gechallenged werden, mit einer Landkarte zu gucken, auf welcher Straße sind sie, wo müssen sie als nächstes hin. Die müssen Einkaufslisten schreiben, Preise vergleichen, die bekommen die Kreditkarte der Schule in die Hand gedrückt und gesagt, hier ist dein Budget, hier habt ihr eure Liste geschrieben, jetzt geht in den Laden und kauft das ein. Und das ist so ein Zugewinn, finde ich, an Selbstständigkeit, die hier in den USA, finde ich, besonders ja auch so verloren gegangen ist, über die letzten Jahrzehnte. Und ich meine, wir kennen das noch aus unserer eigenen Kindheit. Bei uns war es selbstverständlich, dass ich irgendwie zum Bäcker geschickt wurde, um ein Brot zu kaufen oder irgendwie, weiß ich nicht, im Sommer mit einem Thermoskanister zum Konditor, um irgendwie Eis für zu Hause zu holen, weil es das so abgepackt zu DDR-Zeiten war das noch, das nicht zu kaufen gab. Und da war einfach eine ganz andere Selbstverständlichkeit da, was Kinder dürfen und können. Und natürlich war auch alles viel erreichbarer und sicherer, ne? Ich meine, heute würde ich wahrscheinlich mein Kind auch nicht mehr alleine in dem Alter raus auf die Straße schicken und sagen, irgendwie, jetzt geh mal hier die Community entlang runter zum Briefkasten, die 5 Minuten. Weiß ich nicht, ob ne? Das traue ich mir schon selber auch tatsächlich gar nicht zu. Aber dort ist halt trotzdem noch so ein Ort, wo die sowas lernen können, was ich total wertvoll finde. Und ja, deswegen wollte ich einfach mal nur so einen kurzen, im Schnelldurchlauf Einblick geben, was das Thema Montessori, wie ich das finde, wie wir das bisher so erlebt haben. Und wie gesagt, ne, es ist natürlich ein Investment, weil es ist eine Privatschule. Aber tatsächlich heißt Privatschule nicht immer gleich Hunderttausende im Jahr und auch nicht, na gut, es sind schon also bestimmt mindestens 10.000 im Jahr, je nach Schule dann auch mehr und je nach Altersklasse dann auch mehr. Aber es ist wirklich was, wo ich finde, wenn es für das Kind passt und wenn es mit der eigenen Überzeugung und Vorstellung von dem, wie das Kind lernen soll und was im Leben später mal wichtig ist, dann ist Privatschule schon eine Option, die man auf jeden Fall sich mal näher betrachten kann. Es gibt viele Finanzierungshilfen, es gibt monatliche Paymentpläne. Man kann im Jahr, ne, wenn man weiß, das ist ein Investment, das will ich tätigen, unser Kind soll da hingehen. Und man kann vielleicht, sage ich mal, darauf hin sparen, dass man den Gesamtbetrag am Schuljahresanfang bezahlt. Dann kriegt man auch gleich noch wie so eine Art Skonto, kriegt man irgendwie noch mal 3 oder 5% Rabatt, was ja dann bei so einer Summe dann auch schon ein paar hundert Dollar ausmacht. Und von daher kann ich das wirklich nur sehr empfehlen, das nicht von vornherein auszuschließen, weil ich will da auch keinen überhaupt in diese Richtung pushen. Aber ich glaube, es ist oftmals so eine Frage oder ja, so ein Glaubenssatz, den man hat, Privatschule ist nichts für uns, es ist zu teuer. Aber da würde ich echt sagen, das Encouragement geben, schaut euch das an, geht dahin, führt Gespräche, beobachtet mal so eine Klasse und kriegt einfach mal so ein Gefühl dafür und schaut, was für euch und eure Familie am besten passt und die Kinder und ob es finanziell irgendwie möglich ist. Und dann habt ihr eine richtig gute Basis, um ja eine educated decision zu treffen sozusagen. Und genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass das eine hilfreiche Folge war, meine allererste Einzelfolge. Ich war echt tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich so gewohnt bin, mit meiner lieben Nora hier zu sitzen. Aber es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war hilfreich. Jegliche Links, die mir noch einfallen, die vielleicht hilfreich und interessant sein könnten zu dem Thema, findet ihr dann in der Folgenbeschreibung. Und dann sage ich auf dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal und dann wieder mit Nora.